Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, die Heilige Kirche Gottes wird auf dem Weg durch die Zeit unablässig von verschiedenen Seiten und auch von innen angegriffen. Ja, sie ist im Zustand einer Zielscheibe, oft auch eines Objektes des Hasses. Wer ist in solcher Lage der geeignete Schützer? Natürlich wird man zunächst sagen, Gott selbst. Er, der Allmächtige, der Vater und vor allem der Sohn, der Mensch geworden ist und in dieser seiner Kirche fortlebt. Auch der feurige Heilige Geist in seiner ganzen Kraft und Wahrheit. Aber unter den Heiligen, an wen hätten wir wohl zuerst gedacht, wenn wir unter ihnen einen Schutzherrn für die Heilige Kirche Gottes auswählen sollten? Ich glaube zunächst an eine kämpferische Gestalt, etwa an den heiligen Petrus, der in seinem noch ziemlich ungezügelt jugendlichen Eifer sogleich zum Schwert griff, um Jesus Christus aus der brenzligen Situation zu befreien und dabei dann dem Knecht Malchus das Ohr abhieb. Oder wir denken natürlich an den heiligen Erzengel Michael, den wir ja auch ganz besonders um seinen Schutz, um seinen kämpferischen Einsatz für die Kirche Gottes anrufen. Wir sehen die Bilder vor uns, wo er den alten Drachen hinabstürzt in die Tiefe. Und ebenso kann er es doch auch mit der Bestie tun, wenn sie dem heiligen Erbe Christi, wenn sie der Kirche nachstellt. Oder selbstverständlich Maria. Merkwürdigerweise bedient sich da doch unsere heilige Liturgie, wenn sie von Maria in ihrer Funktion als Schutzherrin der Kirche spricht, geradezu martialischer Bilder. Da heißt es, dass sie schrecklich sei wie ein Heer in Schlachtordnung. Oder auch, dass sie es sei, die alle Häresien, alle Irrlehren zerschmettert habe, so wie sie der alten Schlange das Haupt zertritt. Das also alles wären mögliche Kandidaten für eine Schutzherrenschaft der Kirche. Im Jahr des heiligen Paulus denken wir auch an ihn, der mit kraftvoller, starker, oft schneidender Rede gleich einem zweischneidigen Schwert dreinschlägt und deshalb auch nicht zufällig mit dem Schwert dargestellt wird, nicht nur, weil er durch dieses Schwert zu Tode gekommen ist. Jeder mag hier seine eigenen Gedanken mit dem kämpferischen Einsatz für die Kirche verbinden. Und wie erstaunt, liebe Gläubige, ist man dann, wenn man nach einer solchen Gedankenreise bei demjenigen ankommt, der tatsächlich offiziell den Titel eines Schutzherrn der Heiligen Kirche hat, nämlich beim heiligen Josef. Ja, welche sind denn seine hervorstechenden Eigenschaften? Ich möchte vielleicht etwas gewagt sagen, seine hervorstechenden Eigenschaften sind, dass er keine hervorstechenden Eigenschaften hat. An dieser Person tritt überhaupt nichts besonders hervor, sondern sie ist gleichsam die Rücknahme ihrer selbst. Er ist ruhig bis zum Verstummen. Jeder von uns weiß, dass die Evangelien uns kein einziges Wort aus seinem Mund überliefert haben. Wie gerne hätten wir wenigstens ein Wort aus dem Mund des heiligen Josef, irgendetwas, aber da ist rein gar nichts. Und das nur nebenbei. Sollte einmal irgendeine Begnadete oder ein Begnadeter behaupten, er hätte Visionen des heiligen Josef gehabt und dann ein Heft vorlegen, was der heilige Josef ihm alles gesagt hat, glaubt es nicht. Denn der heilige Josef zeichnet sich nun wirklich nicht durch Eloquenz aus, sondern durch den vor die Lippen gehaltenen Zeigefinger. Ja, und er ist auch zurückhaltend. Man könnte sagen, fast bis zur Farblosigkeit. Deshalb hat die altkirchliche Tradition Und so ist es bis heute in der Ostkirche, St. Josef immer als alten Mann, ja als Greis dargestellt, der neben der jungen, mädchenhaften Gottesmutter eher wirkt wie ihr Großvater oder Vater als wie ihr Gemahl. Das hängt auch damit zusammen, dass die ostkirchliche Tradition davon ausgeht, Josef wäre vor der Ehe mit Maria schon einmal verheiratet gewesen und dann als Witwer sei ihm diese Allerreinste anvertraut worden. Es ist aber nicht die Tradition, wie sie in der römischen Kirche gesehen wird. Aber ausgerechnet so einer als Schutzherr der Kirche. Das wäre doch so ähnlich, wie wenn wir uns eine eher bleiche und schwächliche Gestalt, ja sagen wir mal, als den Generalissimus in einer großen kriegerischen Auseinandersetzung vorstellen. Wir fragen, ja, wer ist denn der, der dieses große Heer leitet? Oder wer hält denn seine Hand über dieses Kostbare, damit es geschützt wird? Und man zeigt uns eine Person, bei der wir an alles andere denken würden, als die sichere und starke Führung durch brenzlige Situationen hindurch. Die erste, die einfachste und deshalb auch allgemein verbreitete Antwort auf die Frage, warum ist der heilige Josef der Schutzherr der Kirche, lautet, weil er die heilige Familie wunderbar durch alle Schwierigkeiten hindurch geleitet hat. Er schenkte Maria auf dem Weg nach Bethlehem hin zur wunderbaren Geburt eine große Sicherheit. Er führte dann Mutter und Kind, als Herodes dem Sohn Gottes nachstellte, nach Ägypten und später wieder zurück. Er sorgte dafür, dass die heilige Familie ein Dach über dem Kopf hatte und seine solide Arbeit garantierte auch den Lebensunterhalt, den sie braucht. Das also als Erklärung, warum der heilige Josef der Schutzherr der Kirche ist. Man könnte einwenden, liebe Gläubige, es ist doch was anderes, eine so winzig kleine Familie zu führen oder die große heilige Kirche, die inzwischen eine die ganze Welt umspannende Institution ist. Und daher müssen wir wohl doch noch etwas tiefer blicken. Ja, was ist denn Maria? Was ist sie denn als Jungfrau? Und was ist sie als Mutter dieses Kindes? Sie ist sozusagen die fleischgewordene Kirche. Wie die Väter sagen, Urbild der Kirche. Alles das, was sich in der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche dann später verwirklicht findet, das ist in Maria schon da. Und zwar in unüberbietbar heiliger Weise. Sie ist zuallererst einmal Jungfrau, keusch und rein. In ihrem Herzen, davon sind die Christen immer ausgegangen, voll und ganz Gott vermählt. Ohne auch nur die Möglichkeit des geringsten Kompromisses und der kleinsten Untreue. Und ein solches zartes, feines, heiliges Geheimnis, das bedarf eines starken, zugleich aber auch eines ebenso feinen Schutzes. Da stellt man nicht einige preußische Soldaten davor oder baut eine dicke Mauer, sondern da bedarf es einer Person, die in Rücksichtnahme, in Diskretion, in dem Gespür für das Heilige einen solchen Menschen schützt. Und der heilige Josef, liebe Gläubige, vibriert ja geradezu von Ehrfurcht vor dieser ihm anvertrauten. Warum denn sonst hätte er sich zunächst zurückziehen wollen, als er davon hörte, dass sie empfangen hätte? Doch wohl deshalb, weil er sie als etwas so Großes, als ein so reines und wunderbares Gefäß betrachtete, dass er sich fragte, was habe ich, kleiner und armer Mensch, damit zu tun? Und so ist er genau der Richtige, um das Geheimnis der Jungfräulichkeit Mariens zu schützen. Er tritt davor ganz zurück. Es gibt bei ihm auch nicht die Spur eines lüsternen oder besitzergreifenden Willens. Er möchte sie nicht haben, sondern er umgibt sie mit seiner ruhigen Kraft. Und genau solch einen Beschützer, liebe Gläubige, braucht eben auch die Kirche in ihrem jungfräulichen Geheimnis. In ihrem jungfräulichen Geheimnis, das sich zunächst auf ihre Lehre bezieht, die ganz makellos und unverfälscht durch die Zeiten getragen werden muss. Und da sind es nicht immer die lauten Krakeler, da sind es auch nicht die allzu kämpferischen theologischen Haudegen, die dafür sorgen, dass dieses Erbe bestehen bleibt, sondern die homines religiosi, das heißt die Menschen mit einem zutiefst religiösen Gespür für die Heiligkeit dieses Organismus, der uns in der Lehre der Kirche zu glauben angeboten wird. Hier braucht es Diskretion, Ehrfurcht, Zurückhaltung. Und der heilige Josef verkörpert alles dies. Die Kirche also in ihrer Lehre eine Jungfrau, weil sie diese niemals, auch nur ein Quäntchen, den Maßstäben dieser Welt anpassen darf, weil sie es nicht zulassen kann, dass das Heilige, was Gott uns gegeben hat, vermischt werde mit dem Unheiligen, letztlich mit den Ausgeburten des Fürsten dieser Welt. Wer denkt da nicht mit schwerem Herzen an unsere Tage, wo man so leicht die Klarheit und Wahrheit des geoffenbarten Glaubens preisgibt und ihn durch alle möglichen und unmöglichen, wie man sagt, modernen Verstehensmodelle neu interpretiert. Und es ist auch die Jungfräulichkeit und die Reinheit der Kirche im Vollzug ihrer Geheimnisse, ihrer Mysterien. Es geht ja nicht nur darum, dass einfach eine irgendwie gültige Messe zelebriert werde. Dass man sagen kann, jawohl, die Wandlung hat wohl stattgefunden und jetzt empfangen wir in der Heiligen Kommunion unseren Herrn Jesus Christus. Die Kirche hat größte Sorgfalt darauf gelegt, dass diese Geheimnisse mit dem Schleier der Ehrfurcht umgeben werden und dass sie den Menschen in einer Weise dargeboten werden, die zur Anbetung, zum tiefen Staunen vor solcher Herrlichkeit anregen. Auch hier braucht es nicht die liturgischen Klempner an irgendwelchen theologischen Fakultäten, die uns immer neue und noch verrücktere Gottesdienste präsentieren wollen, sondern nochmals die homines religiosi, die Gestalten, die wie der heilige Josef voller Ehrfurcht und Feinsinn das betrachten, was hier die Braut, die Jungfrau zur Ehre Gottes in ihrer Hingabe an ihn vollzieht. Also insofern die Kirche, wie Maria jungfräulich ist, ist der heilige Josef der beste Schutzherr, den wir uns für sie überhaupt denken können. Das zweite Geheimnis der Kirche ist ihre wunderbare Mutterschaft. So wie Maria. Sie hat vom Heiligen Geist empfangen. Sie trug in ihrem Schoß den, der alles trägt. Und der heilige Josef umfasst das Geheimnis von Mutter und Kind schützend. Wiederum in tiefster Ehrfurcht. Es ist ihm aber auch keine Mühe zu groß, dieses Geheimnis aller Geheimnisse zu schützen. Sofort auf die kleinste Anregung im Traum hin macht er sich auf die Reise, lässt alles hinter sich, geht in die vollkommene Ungewissheit, nur damit dieses Wunderbare, die Mutter mit dem vom Heiligen Geist empfangenen Kind geschützt werde. Das Kind war bedroht. Es ist in eine Welt gekommen, die ihm feindlich gesinnt ist, deren Fürst dieses Kind vernichten will und er überall seine Mitarbeiter, seine Sklaven hat, die dann auch schnell bereit sind, seine Anweisungen zu befolgen. Es bedurfte also des Schutzes, weil das Kind in Gefahr war. So schützte es der heilige Josef in Bethlehem, er schützte es auf der Reise, er bot Schutz später im Haus zu Nazareth. Und als er den 12-jährigen Knaben, der in Jerusalem verloren gegangen war, suchte, da war es doch auch wieder nur aus dem einen Grund, um dieses Kind zu schützen, um sein Heranwachsen zum Vollalter sicherstellen zu können. Ja, und auch der Kirche wollen eben immer wieder bestimmte Kräfte ihn nehmen. Sie wollen sozusagen das Kind, den Gottessohn, aus dem Schoß der Kirche reißen. Sie versuchen entweder, ihn in der Lehre seiner Gottheit zu berauben. Ein ganz großer Teil der heutigen Theologie, auch der sogenannten katholischen, glaubt nicht wirklich daran, dass Jesus Christus der ewige, vom Himmel herabgekommene Gottessohn ist. Das verhält sich tatsächlich so. Und wenn in dieser Weise den Leuten gepredigt wird, dann geht ihnen eben Jesus Christus verloren. Das sind die Ausläufer des Herodes und seiner Mitarbeiter in unseren Tagen. Und die andere Weise, ihnen rauben zu wollen, geschieht auch im Sakrament, wo schon seit Jahrhunderten Kräfte am Werk sind, die meistens zuerst das Priestertum angreifen, weil sie wissen, wenn der Priester fällt, wenn das heilige Weihesakrament entweder nicht mehr geachtet und geglaubt wird oder wenn es immer seltener und seltener zu solcher Weihe kommt, dann wird auch die Gegenwart Jesu Christi im hochheiligsten Sakrament in dieser Welt schwinden. Wo er aber verschwindet, liebe Gläubige, da wird alles ganz anders werden. Der heilige Josef, dem keine Mühe zu groß ist, Mutter und Kind zu schützen, ist demnach auch hier genau der Richtige. Und so ist der Eindruck, den man zunächst hätte haben können, eine derart farblose Gestalt als Schützer der Kirche schnell ins Nichts aufgelöst. Ja, wenn wir genau hinsehen, liebe Gläubige, dann meinen wir gerade bei der Gestalt des heiligen Josef etwas wahrzunehmen, das ihn dem himmlischen Vater ähnlich macht. In seinem Schweigen, auch der himmlische Vater schweigt nur bei der Taufe, bei der Verklärung des Sohnes und einmal noch im Johannesevangelium ist seine Stimme vom Himmel her zu vernehmen, sonst tiefes Schweigen. Und so, wie der heilige Josef eigentlich nur durch seine Taten spricht, so spricht auch der himmlische Vater zu uns durch die Taten, die er in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, wirkt. Ich glaube, dass auch deshalb viele Gläubige sich so sehr zum heiligen Josef hingezogen fühlen, den so innig verehren, weil sie in ihm mit Recht ein Abbild des himmlischen Vaters erblicken, wie es vielleicht unter den Heiligen kein zweites gibt. Dieser Vater aber sorgt dann tatsächlich für das Eigentum seines Sohnes, für die Mutter seines Sohnes und für uns alle, die wir seine Kinder sind. Wenn wir also mit den Worten des Papstes Leo dem 13. den heiligen Josef anrufen als den Schutzherrn der Kirche, dann tun wir recht damit. Nimm, o fürsorglicher Beschützer der heiligen Familie, die auserwählten Kinder Jesu Christi unter deine Obhut. Liebreicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum und Verderbnis. Alles, was der Kirche ihre Heiligkeit und Jungfräulichkeit nehmen will. Du starker Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig bei in unserem Kampf mit der Macht der Finsternis. Denn wie du einst den Knaben Jesus aus der höchsten Lebensgefahr gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes wider alle Nachstellungen ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Uns alle aber nimm jederzeit unter deinen Schutz, auf dass wir nach deinem Vorbild und mit deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im Himmel erlangen dürfen. Amen.